Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Psycho, der klassische Thriller schlechthin. Die Szene, in der die weibliche Hauptfigur unter der Dusche erstochen wird, zählt zu den bekanntesten der Filmgeschichte. Die von Anthony Perkins verkörperte Figur des Serienmörders Norman Bates erlangte große Berühmtheit. Was machte ihn zum Mörder? So viel verrät der Film. Bates litt unter seiner herrschsüchtigen Mutter, die er übrigens Jahre zuvor ermordet hatte. Aber woher kam sein Hang zur Gewalttätigkeit? Lag es an der Erziehung oder waren es die Gene? Mit solchen Fragen beschäftigen sich auch die Wissenschaftler, die menschliche Gewalttätigkeit und antisoziales Verhalten erforschen. Matthias Henjes beginnt seine Spurensuche an der Universitätsklinik Aachen.
Hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein aggressives Autorennspiel, wo die Probanden einfach Punkte sammeln können, indem sie durch so bunte Gegenstände auf der Fahrbahn fahren können. Und es gibt aber eine Bedingung, da kriegen sie dann Punkte, wenn sie die Fußgänger überfahren. Dann möchte ich natürlich wissen, was passiert im Gehirn genau zu dem Zeitpunkt, wenn der Fußgänger überfahren wird.
Uniklinik Aachen, psychologische Abteilung, ein kleiner, weiß gestrichener Raum. Die Doktorandin Leandra Nolte blickt durch eine Glasscheibe auf den Kernspintomographen, die Röhre.
Du bist bereit?
Ich bin bereit.
Cordula Kemper, medizinisch-technische Assistentin, startet den Computer. Und der Tomograph zeichnet Bilder vom Gehirn der Versuchsperson in der Röhre auf, Schicht für Schicht. Im Rechner weiterverarbeitet, zeigen sie den ganzen Kopf.
Hier sieht man schon das Ohr. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, dann kann man das auch besser erkennen. Hier kommt das Auge, Nebenhöhle, das ist die Wirbelsäule, das ist Kleinhirn, hier oben alles ist Großhirn. Und dann geht es jetzt auf der anderen Seite auch schon wieder raus.
Leandra Nolte will genauer bestimmen, welche Hirnregionen agieren, wenn die Versuchspersonen auf Fußgänger zurasen. Die grobe Verteilung der Aufgaben im Gehirn ist bekannt. Für Aggression ist das limbische System zuständig, erläutert die Psychologin Ute Habel.
Prominenter Vertreter dieses limbischen Systems ist der Mandelkern oder auch Amygdala genannt. Alles, was wir so wahrnehmen, geht erstmal an die Amygdala und die bewertet, um es ein bisschen einfach zu machen, die bewertet sehr schnell, gut oder schlecht, und die ist sehr stark vernetzt mit sehr vielen anderen Arealen und vor allem eben auch mit den frontalen Hirnstrukturen, von denen wir glauben, dass sie ganz wesentlich sind für Planung und Kontrolle.
Wenn jemand seine Aggression nicht kontrollieren kann, liegt es also am Zusammenspiel der frontalen Hirnregionen mit der Amygdala. Entweder ist der emotionale limbische Einfluss zu stark oder die Regulation durch die frontalen Hirnstrukturen ist zu schwach. Präziser kann die Hirnforschung Ursachen von Aggressivität bisher nicht benennen, betont Professorin Habel. Sie ist Sprecherin eines Graduiertenkollegs, in dem junge Psychologen, Mediziner und Biologen interdisziplinär nach neuronalen Grundlagen von Aggressivität und Impulsivität, also der Neigung zu unkontrolliertem Verhalten, suchen. Die Doktorandin Lena Hofhansel hat sich mit der These befasst, dass Gewalttäter charakteristische Defizite in frontalen Hirnregionen haben, und konnte bestätigen,
dass, wenn meine Straftäter sehr viel antisoziales Verhalten zeigen, sie auch sehr viel weniger graue Substanz vom Gehirn in frontalen, aber auch temporalen Regionen haben.
Sie kann diese Defizite aber bisher nicht quantifizieren. Und sie leidet unter einem Problem, das praktisch die gesamte Aggressionsforschung behindert. Von den Neurowissenschaften über die Genetik bis zur Psychologie. Ihre Erkenntnisse sind nicht allgemeingültig, weil sich zu wenig Personen untersuchen lassen. In ihrem Fall waren es gerade mal 27 Straftäter. Parallel zur Grundlagenforschung erproben Wissenschaftler des Aachener Teams auch neue Therapien, wie das Neurofeedback. Ute Habel.
Wir legen die Probanden in den Tomographen und melden ihnen ihre eigene Hirnaktivierung zurück, die sie dann versuchen zu kontrollieren. Man sagt, du siehst hier, dieser Balken entspricht deiner Hirnaktivierung, versuch den Balken nach oben zu schieben. Was genau dir dabei hilft, können wir dir nicht sagen. Versuch vielleicht an das eine oder das andere zu denken und du siehst ja, dann passiert irgendwas. Und Menschen können das tatsächlich lernen, Einfluss auf ihre Hirnaktivität zu nehmen. Und die Idee ist natürlich, dass, wenn sie das mal gelernt haben, wir den Tomographen nicht mehr brauchen, sondern dass sie dann selbst wissen, daran zu denken, hilft mir, diese Struktur im Gehirn zu regulieren. Und das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Wir hoffen.
Andere Methoden, aber ähnliche Probleme haben Forscher in den empirischen Sozialwissenschaften. Sie dokumentieren die Entwicklungswege junger Menschen durch Befragungen und versuchen auf der Basis dieser Selbstauskünfte erblich vorgegebene Faktoren und Einflüsse der Umwelt zu benennen. Beliebt sind vor allem Studien mit Zwillingen, weil die genetischen Vorgaben dabei klarer erkennbar sind. Im Großprojekt TwinLife an den Universitäten Bielefeld und Saarbrücken suchen Soziologen und Psychologen auch nach Ursachen für antisoziales Verhalten.
Wir haben jetzt selbst in unseren eigenen Studien gefunden, dass hier ein starker genetischer Effekt ist und erstaunlicherweise eben ein relativ geringer Aspekt der Familienumwelt. Und das ist ein deutlicher Widerspruch zu dem, was viele uns erzählen, dass vor allem zum Beispiel die Erziehung durch die Eltern solche Merkmale mit beeinflusst.
Doch die Erbanlagen schlagen viel stärker durch, als man lange dachte, berichtet Professor Rainer Riemann, Projektleiter in Bielefeld. Das Einkommen der Eltern etwa spielt keine entscheidende Rolle. Und die Erziehung lässt sich ohnehin nicht eindeutig als Umweltfaktor bezeichnen.
Kinder erziehen ihre Eltern mindestens so stark, wie die Eltern ihre Kinder erziehen. Das heißt, viel in unserer Erziehung ist ja ein Reagieren auf das Verhalten der Kinder.
Und so fließen genetische Anlagen der Kinder in die Erziehung ein. Der Psychologe Riemann und der Soziologe Martin Diewald, ebenfalls Projektleiter in Bielefeld, bestätigten dieses Ergebnis in einer aktuellen Studie zum Phänomen der Externalisierung, also der Neigung, eigene Probleme auf die Umwelt zu übertragen und sich dort abzureagieren, etwa durch Gewalt. Resultat? Unter Kindern derselben Familie kann das Externalisierungsverhalten sehr unterschiedlich sein. So gering ist der Einfluss der Erziehung. Der große Kreis der Teilnehmer verleiht der TwinLife-Studie eine solidere statistische Basis als vielen anderen empirischen Erhebungen. Seit 2014 befragen die Forscher im jährlichen Turnus rund 4000 Zwillingspaare und ihre Familien bei Hausbesuchen oder am Telefon. Weiterer Vorteil: Da die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Projekt für 12 Jahre fördert, können die Wissenschaftler oft beobachten, wie aus Kindern Jugendliche und aus Jugendlichen junge Erwachsene werden. Professor Diewald.
Um bei dem Beispiel zu bleiben der jungen Erwachsenen, die aus den Elternhäusern langsam rauswachsen oder auch schon, wenn sie noch zu Hause leben, sich mehr oder weniger selbstständig machen. Und dann heißt es dann, ja, wenn die in Peergroups sind, die selber auch eher zu antisozialem Verhalten neigen, dann ist das ein entscheidender Faktor. Ah ja, aber wie kommen die in diese Peergroups? Die suchen sie sich aus. Und das suchen sie sich natürlich auch aus aufgrund ihrer bestimmten genetischen Veranlagung. Deswegen ist diese Trennung zwischen genetischen Einflüssen und Umwelteinflüssen auch nicht ganz so einfach.
Die Forscher sind mittlerweile einig, dass genetische Disposition und Umwelteinflüsse zusammenwirken, wenn ein Mensch zum Verbrecher wird. Doch einzelne Faktoren kann keiner bestimmen. Auch die Genetiker nicht, hält Riemann fest.
Wir haben Menschen in vergleichbaren Umwelten. Die einen reagieren da sehr stark drauf, die anderen reagieren eben sehr wenig darauf. Und man hat eben herausgefunden, dass ein bestimmtes Gen, ein Monoaminooxidase, Gen A, da einen großen Unterschied macht. Und die einen eben dann tatsächlich zu antisozialem Verhalten neigen, während die anderen eben das nicht tun.
Als Quelle des Bösen lässt sich dieses Gen mitnichten bezeichnen. Es ist nur der besterforschte unter den vielen Kandidaten, die Einfluss auf antisoziales Verhalten haben. Riemanns Kollege Martin Diewald betont,
dass es sehr schwer ist, einzelne Gene habhaft zu machen für irgendeine komplexe Eigenschaft oder ein Verhalten. Dazu bräuchte man sehr hohe Fallzahlen bei den geringen Beiträgen, die einzelne Gene hier leisten. Das sind nicht die genetischen Ursachen, sondern das sind sogenannte Kandidatengene, die beispielhaft dafür stehen, dass es solche genetischen Einflüsse gibt.
Und welche Rolle spielt der einzelne Mensch selbst? Ist er bloß ein Spielball seiner Erbanlagen und zum kleineren Teil seiner Umwelt? Die Eigenverantwortlichkeit ist nach wie vor die Basis unseres Rechtssystems oder anders formuliert als freier Wille eine Grundlage westlichen Denkens.
Ja. Die Eigenverantwortlichkeit, was ist das? Wenn Sie da Soziologen, Psychologen und Philosophen zusammensetzen, und das haben wir sogar schon mal gemacht, dann werden Sie da keine Einigkeit finden, was das überhaupt eigentlich ist. Das ist ein psychisches System der Zurechnung. Und das funktioniert in der Tat so, dass man ein Stück weit Menschen aktivieren kann, verantwortlich zu handeln. Aber das würde ich nicht gleichsetzen mit einem ganz engen Begriff von, du bist ja selber ganz dafür verantwortlich, was du tust und lässt und welche Konsequenzen das hat.
Für Diewald ist das Konzept der Eigenverantwortlichkeit nur eine Krücke, ein pädagogischer Hebel, um zu verantwortungsvollem Handeln zu motivieren, durch Appelle oder engmaschige soziale Einbindung.
Man wundert sich manchmal, wie banal es ist. Innerhalb der Familie haben gemeinsam eingenommene Mahlzeiten, also wenn das wirklich regelhaft der Fall ist, offensichtlich einen ganz guten Einfluss. Innerhalb der Schule, Mentoringprogramme, Beziehungen zu Personen, die stabilisierend wirken. Das sind Beispiele dafür, wie eine bestimmte Disposition zu antisozialem Verhalten doch eben abgeblockt wird oder in eine Richtung gelenkt wird, wo sie insgesamt gesellschaftlich weniger schädlich ist.